Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen:
Großbrand in Hongkong und Schüsse in Washington.
Die Epstein-Files im Deep Dive.
Ein, sagen wir mal, russisch wirkenden Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges.
Und die ARD-Doku über Jerome Boateng und warum die gerade ordentlich Gegenwind bekommt.
In diesem Podcast informieren wir, ordnen ein und wir sprechen auch über unsere persönliche Meinung. Wie geht's dir, Juri?
Mir geht's sehr gut.
Welcome back.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Ja, du wurdest vermisst.
Wirklich?
Deutschland war nicht Deutschland ohne dich.
Naja, ich habe euch auch vermisst. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich war gerade 2 Wochen in den USA, genauer gesagt in Washington. Und anscheinend war ich auch nicht der einzige hochkarätige Promi, der in den letzten Wochen in DC war. Unter anderem waren ja Cristiano Ronaldo, der saudische Kronprinz und New Yorks neuer Bürgermeister Sohan Mamdani zu Gast. Und die drei haben, wie ich, auch Donald Trump getroffen.
Die ganze Gang. Und du auch.
Hey, ich auch.
Okay, erzähl.
Mit Daddy Donald. Ja, ich war bei einem NFL-Spiel, also bei einem Footballspiel von den Washington Commanders gegen die Detroit Lions. Und ja, es war auch einfach Donald Trump da. Und der wurde einfach minutenlang vom ganzen Stadion ausgepfiffen. Ich habe das euch hier auch einmal visuell eingeblendet. Stichwort Videopodcast, wo ich mich im Stadion befand, während Trump seine Rede gehalten hat. Und auch einmal einen kleinen Ausschnitt, wie die Reaktionen auf Trump ausfielen.
Krass.
Ey, ich war so impressed, wie das ganze Stadion kollektiv Trump ausgebuht hat. Crazy. Ich war aber auch ehrlich gesagt so ein bisschen geschockt, Trump mal in echt zu sehen, weil, also ich wusste nicht, dass der da ist. Und irgendwie ein Teil von mir hat gedacht, dass der keine echte Person ist,
ja,
weißt du?
Ich check das aber komplett.
Und dann auf einmal ist der so, keine Ahnung, 20, 30 Meter weg von mir und ich war so, what the hell?
Ja, man vergisst das einfach, wenn man sich die ganze Zeit mit News und sowas beschäftigt, dass es einfach ein realer
Voll.
Mensch ist, der dann auch vor dir stehen kann oder könnte.
Ey,
ne?
Es war so absurd. Aber genug von meinem Trip. Was ging denn bei dir die Woche?
Bei mir ist diese Woche vor allem ein Bild hängen geblieben. Hast du vielleicht dieses Bild gesehen von dem schreienden Mann von dem brennenden Hochhaus in Hongkong?
Ja, ich hab's gesehen.
Am Mittwoch ist dort in einem riesigen Gebäudekomplex ein Feuer ausgebrochen. Und wenn ich sage riesig, dann meine ich riesengroß. Das sind 31 Stockwerke gewesen. Und das Feuer breitete sich über die Baugerüste aus Bambus aus, die an den Außenwänden von einigen Gebäuden angebracht waren. Und bei dem Brand sind zum Redaktionsschluss, das ist 16 Uhr Donnerstag, mindestens 65 Menschen ums Leben gekommen. Und Hunderte werden noch vermisst.
Top der Woche.
Die Kika-Serie auf Fritzis Spuren, wie war das so in der DDR, hat beim internationalen Emmy abgeräumt und die Serie konnte sich bei der Preisverleihung in New York gegen Konkurrenz aus Brasilien, Großbritannien und Südafrika in der Kategorie Kids Factual Entertainment durchsetzen. Wie toll ist das? Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten.
Was war deine Lieblings-Kika-Serie, als du klein warst?
Bernd das Brot.
Oh.
Flop der Woche.
Mein Flop der Woche, beziehungsweise eher Fail der Woche, ist Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Der hat nämlich an seiner elektronischen Fußfessel rumgelötet. Wir haben euch an der Stelle auch nochmal ein Bild von der angelöteten Fußfessel eingeblendet. Schaut gerne rein.
Gelötet also.
Also nochmal. Bolsonaro wurde im September wegen seiner Rolle beim versuchten Staatsstreich in Brasilien zu über 27 Jahren Haft verurteilt. Die Fußfessel trug er aber schon seit August, weil er in einem anderen Verfahren gegen Auflagen verstoßen hatte. Statt sich also freizulöten, kam er jetzt wegen Fluchtgefahr ins Gefängnis. Erst behauptete Bolsonaro, er habe aus Neugier ein Lötkolben an das Gerät gehalten. Später sagte er, er habe wegen Medikamenten unter Paranoia und Halluzination gelitten und geglaubt, die Fußfessel sei ein Abhörgerät, von dem er sich befreien müsse.
Ich finde die Ausreden aber so kreativ.
Ey, voll.
Das ist richtig viel, das ist richtig viel Überlebung reingegangen, glaube ich.
Die Kurzmeldungen der Woche.
Kurz mal vorweg, in dieser Folge wird es sehr viel um Amerika gehen. Nicht nur, weil Juri da war, sondern auch, weil da gerade richtig viel los ist. In Washington sind am Mittwoch 2 Nationalgardisten in der Nähe des Weißen Hauses angeschossen und schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Es soll sich um einen 29-jährigen Afghanen handeln, der 2021 in die USA eingereist war. Und über sein Motiv ist zum Stand unserer Aufzeichnung noch nichts bekannt.
Präsident Donald Trump sprach von einem Akt des Terrors und meinte, er wolle alle Afghaninnen, die in der Amtszeit von seinem Vorgänger Joe Biden in die USA gekommen sind, nochmal prüfen lassen. Kurz nach der Tat stoppte die Regierung die Bearbeitung neuer afghanischer Einwanderungsanträge bis auf Weiteres. Mehrere Bürgerrechtsgruppen und Vertreterinnen der Opposition betonten, dass der Angriff nicht zu einer pauschalen Stigmatisierung afghanischer Geflüchteter führen dürfe.
Ihr habt euch dieses Thema ja gewünscht und jetzt gibt's auch neue Entwicklungen. Der Streit um die Veröffentlichung der Epstein-Akten. Letzte Woche hat der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet, der sogenannte Epstein Files Transparency Act. Und der verpflichtet das Justizministerium, die bisher unveröffentlichten Akten des toten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein innerhalb von 30 Tagen zu veröffentlichen. Donald Trump hatte die Veröffentlichung ja monatelang versucht auszubremsen und zu verhindern. Und in bereits veröffentlichten Dokumenten wird Trump neben Namen wie Bill Clinton und Michael Jackson halt mit Epstein in Verbindung gebracht. Nachdem der Kongress das Gesetz zur Freigabe aber verabschiedet hatte, unterschrieb Trump das Gesetz dann doch.
Ey, kurzer Einschub für alle, die verpasst haben, worum es bei dem Fall Epstein geht. Jeffrey Epstein war ein millionenschwerer Finanzunternehmer und soll in den 90er und 2000er Jahren minderjährige Mädchen und Frauen sexuell missbraucht haben und ein System des Menschenhandels aufgebaut haben. Daran sollen auch prominente Personen aus seinem Umfeld beteiligt gewesen sein. 2019 nahm er sich in einer Gefängniszelle das Leben.
Und das ist eben immer noch einer der bekanntesten und umfangreichsten Missbrauchsskandale der USA und reicht tief bis in die Kreise der amerikanischen Elite. Und deshalb fragen jetzt viele natürlich, was steht in diesen Akten? Und welche Folgen wird die Veröffentlichung der restlichen Akten für Personen haben, die darin erwähnt werden? Darüber habe ich mit der ARD-Korrespondentin Gudrun Engel in Washington gesprochen. Die News, über die wir jetzt gerne reden würden, die letzte Woche ja auch ziemlich groß in den Nachrichten war, auf Social Media jedenfalls, sind die Epstein-Files, beziehungsweise die Epstein-Akten auf Deutsch. Also da wurde ja schon die ganze Zeit irgendwas veröffentlicht. Und was wurde veröffentlicht und was wurde jetzt in letzter Zeit zusätzlich offengelegt?
Also es ist ganz viel passiert mit diesem ganzen Epstein-Kram, ja. Also es gibt schon super viele Akten, die sind schon offengelegt. Das sind Dokumente, das sind Korrespondenzen, die er hatte, auch mit vielen Promis. Und das sind auch Sachen aus seinem Nachlass, die freigegeben wurden, nachdem er ja tot in der Zelle gefunden worden ist. So, das gibt's alles schon. Aber es gibt eben die große, naja, teilweise sogar Verschwörungserzählung oder eben Erzählung, dass es noch ganz viele Akten gibt, die eben das Justizministerium unter Verschluss hält. Das Justizministerium hat bislang immer gesagt, naja, wir geben die Sachen nicht frei, wir brauchen die noch, weil entweder noch Ermittlungen laufen oder weil wir auch Opfer schützen müssen. Und darüber gab es eben einen riesen, naja, sagen wir schon, gesellschaftlichen Aufruhr in den Vereinigten Staaten. Also 81% der Amerikaner sagen, wir wollen jetzt endlich mal wissen, was da drin steht in diesen Akten. Jetzt rückt die raus. Und dann wurde der Druck total groß. Und deswegen hat eben dann der Kongress, erst das Repräsentantenhaus, dann der Senat und schließlich auch Donald Trump zugestimmt, dass innerhalb von 30 Tagen alle Akten, die es noch gibt, freigegeben werden sollen. Und dann müssen wir nämlich mal gucken, gibt das Justizministerium wirklich die Akten frei? Und wenn ja, was steht dann da drin? Sind dann da noch neue Namen drin? Sind dann da noch neue Vorwürfe drin? Was bedeutet das alles für Donald Trump? Hat das politische Konsequenzen? Das ist natürlich bei dieser Geschichte auch echt alles so ein bisschen, ja, fishy. Und ich glaube, deswegen haben die Amerikaner halt auch alle so ein großes Interesse an der Geschichte. Weil da geht's natürlich, da geht's um Macht, ja, da geht's um Männer, da geht's um Sex, da geht's um Frauen, da geht's um minderjährige Frauen, die nicht einvernehmlichen Sex hatten, da geht's um viel Geld, da geht's um, ja, also alles ist so ein bisschen da dran, ehrlich gesagt. Aber deswegen finden es natürlich viele so spannend.
Ja, es ist echt irgendwie gar kein Wunder, dass es so krass auf Social Media auch hochgeblasen wird und jeder dazu seinen Senf zu geben kann. Du hast gerade schon mehrmals Donald Trump genannt, den Präsidenten. Und was weiß man denn bisher über die Beziehung zwischen Donald Trump und Jeffrey Epstein?
All die beiden haben sich gekannt. Auch Melania Trump. Also die haben, es gibt ganz viele Bilder, wo die zusammen drauf sind. Das kommt noch aus der New Yorker Zeit, als die alle in New York zusammen unterwegs waren. Es gibt auch diesen Geburtstagsbrief von Trump an Epstein, wo er angeblich die Umrisse von einer nackten Frau drauf gemalt haben soll. Trump sagt, ich kann gar nicht malen. Also das ist natürlich auch das Spannende an der Geschichte. Donald Trump versucht jetzt natürlich, wo klar ist, was Epstein alles getrieben hat, versucht er natürlich so viel Abstand wie möglich zu dem zu halten und sagen, ja, ich kannte den, aber er war nicht mein Freund und ich habe ihn aus Mar-a-Lago rausgeschmissen. Also lass mich mit dem in Frieden. Andere waren viel, viel enger mit dem, zum Beispiel die Clintons. So. Aber natürlich versucht Trump jetzt zu sagen, so, ich habe damit nichts zu tun, das ist ja hier alles eklig. Und andere sagen natürlich, ja, der Trump, der war da viel näher dran an der Sache, als er zugeben will. Mhm. Und das sollen halt die Akten jetzt auch belegen. Ne? Also was wusste Donald Trump und was nicht? Ganz wichtig ist aber, dass ich dabei den Punkt mache, es geht nicht darum, dass Donald Trump vorgeworfen wird, er hat da irgendwie Sex mit Minderjährigen gehabt, so wie der frühere Prinz Andrew. Ja, der hängt da ja auch noch mit drin. Das ist ja alles irgendwie so ein bisschen gruselig. Aber es geht bei Donald Trump nicht drum, hat er Sex mit irgendjemandem gehabt, der nicht wollte, sondern bei Donald Trump geht es einfach erstmal drum, wie gut hat der denn den Epstein wirklich gekannt.
Und an welchen Stellen könnte sowas denn wirklich juristische Konsequenzen für Donald Trump haben?
Ach, bei Donald Trump ist es ja wie immer, der sitzt ja alles aus, ne? Also hier kann ja passieren, was will, der lächelt das ja weg.
Ja.
Und ignoriert es. Also ist ja völlig egal, ob es irgendwelche Chats gibt, die geleakt werden oder ob es irgendwelche anderen E-Mails gibt, die geleakt werden. Donald Trump sitzt das alles aus. Dem kann ja ehrlicherweise auch nicht mehr viel passieren. Der ist in seiner zweiten Amtszeit. Mhm. Er ist ehrlicherweise, ich meine, er wird nächstes Jahr 80, ne? Also ich glaube nicht, dass es irgendwelche Konsequenzen haben wird, egal was veröffentlicht wird. Müssen wir erstmal abwarten, was wird veröffentlicht? Kann man das alles lesen? Sind da Sachen drin geschwärzt, die man dann gar nicht sehen kann? Kann man dem nachweisen, dass er dicke war mit Epstein und dass er vielleicht was gewusst hat von den Machenschaften und den Frauen? Und selbst dann ist es ja wirklich eine moralische Diskussion, die wir hier führen im Moment und keine juristische.
Krass, das würde ja auch erklären, warum Trump jetzt fein damit ist, dass die Akten irgendwie veröffentlicht werden. Es hat mich aber ehrlich gesagt trotzdem mega überrascht, dass das jetzt wirklich wieder an der Tagesordnung steht, dass es bei Trump halt so einen Kurswechsel gegeben hat. Warum hat er das Gesetz dann am Ende doch unterschrieben? Ist es wirklich so, dass er weiß, juristisch gibt es da keine Konsequenzen oder gibt es da noch andere Gründe, warum es vielleicht auch politisch irgendwie Sinn ergeben würde?
Also ich glaube, er hat einfach gemerkt, dass, habe ich ja gesagt, 81% der Amerikanerinnen und Amerikaner wollen, dass diese Dinger veröffentlicht werden. Und da sind ganz viele von seiner MAGA-Basis dabei. Und es gab halt dann auch bei den Republikanern einige, die gesagt haben, ey, die Dinger müssen jetzt offengelegt werden. Marjorie Taylor Greene, was ja wirklich Trumps, die kennt man, das ist so eine blonde Abgeordnete aus Georgia, die immer sehr proletisch im Kongress sitzt und auch immer so Zwischenrufe macht, kennt man ja auch aus dem Bundestag, wenn die AfD Zwischenrufe macht, bei uns ist es immer Marjorie Taylor Greene, so, und die ist aber eigentlich super Best Buddy mit Trump und die hat irgendwann gesagt, nee, wir müssen jetzt die Opfer hören und wir müssen uns um die Opfer kümmern und ich als Frau bin auf der Seite der Opfer und deswegen müssen die Akten jetzt rausgegeben werden. Gab mega Beef zwischen Trump und Green und Trump hat ihr das Vertrauen entzogen und gesagt, sie hat sie nicht mehr alle und sie ist eine Verräterin und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, als er gemerkt hat, es gibt noch mehr Republikaner, die so ticken, auf eine Marjorie Taylor Greene kann er vielleicht verzichten, aber da gibt es noch ganz viele andere und auch an seiner Basis rumort, da hat er diesen echt 180-Grad-Schlenker gemacht und gesagt, so, ne, dann von mir aus stimmt alle dafür. Und das hat ja dann wirklich dazu geführt, dass sie einstimmig, also mit einer Stimme, die nicht dabei war, einstimmig die Republikaner und die Demokraten gemeinsam dafür gestimmt haben, die Akten freizugeben. Und das ist auch was, was es hier schon seit Jahren nicht mehr gegeben hat.
Ja, ich wollte gerade fragen, wann war das denn das letzte Mal?
Ja, das war total irre.
Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden willst, was irgendwie in diesem Epstein-Trump-Komplex wichtig zu wissen ist?
Na, also ganz wichtig ist, das ist alles irgendwie fies und fishy und die Opfer haben eine Pressekonferenz gegeben und das war super krass, als die halt auch nochmal erzählt haben, was ihnen da passiert ist. Wirklich junge Mädchen, die 15, 16, 17 Jahre alt waren.
Ja.
Das ist übel und das ist ganz schlimm und ich glaube, deswegen ist das auch jetzt ein wichtiger Test für die Vereinigten Staaten, um zu gucken, wie wirkt, also geht man Machtmissbrauch und Machtgehabe und so auch wirklich nach? Hat es auch wirklich Konsequenzen? Oder sind wir hier mittlerweile an dem Punkt, wo wirklich jeder machen kann, was er will?
Dann bin ich ja wirklich gespannt, was jetzt dabei rauskommen wird. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir.
Wir haben uns alle den 19. Dezember im Kalender markiert und spätestens da müssen die Akten auf dem Tisch sein.
Dankeschön, Gudrun.
Sehr, sehr gerne.
Gudrun for President, würde ich sagen.
Gudrun ist dein Engel.
Stimmt, ist sie wirklich. Ich fand es aber wirklich nochmal ziemlich hart zu hören, wie wenig man davon ausgehen kann, dass sich juristisch irgendwas noch rumreißen lässt. Aber die USA, die waren ja nicht nur wegen den Epstein-Files in jedem News-Channel und auf allen Timelines zu sehen.
Ja, denn tatsächlich hat auch unsere nächste News zumindest teilweise was mit den USA zu tun. Ein angeblicher US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges wurde letzte Woche über US-Medien öffentlich und hat in der Ukraine und Europa für massive Kritik gesorgt. Deshalb haben sich diese Woche in Genf VertreterInnen aus den USA, der Ukraine sowie aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien getroffen. Dabei sollen die USA und die Ukraine einen ersten überarbeiteten Entwurf des Plans verfasst haben. Bei einigen Punkten herrscht allerdings doch Uneinigkeit. Wir wollen nochmal genauer verstehen, was die aktuellen Entwicklungen in den Friedensverhandlungen für die Zukunft der Ukraine bedeuten können. Dafür haben wir mit Wassili Golot gesprochen. Er berichtet als ARD-Korrespondent aus der Ukraine.
Hi Wassili, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für uns nimmst. Seit der Veröffentlichung des US-Plans wird darüber diskutiert, ob es sich wirklich um einen eigenständigen Entwurf der Amerikaner handelt. Denn mehrere Punkte decken sich ziemlich eindeutig mit russischen Forderungen im Krieg gegen die Ukraine. Und jetzt kommt auch noch eine neue Wendung dazu. Bloomberg News hat das Transkript eines Telefonats geleakt, in dem US-Sondergesandter Steve Witkoff einem Kreml-Berater Tipps gegeben haben soll, wie Wladimir Putin das geplante Treffen mit Donald Trump inszenieren kann, um Trumps Zustimmung zu gewinnen. Welche Folgen ergeben sich jetzt daraus für die Friedensverhandlungen?
Also alle, die diesen ursprünglichen 28-Punkte-Plan gelesen haben, haben darin sehr, sehr viele russische Maximalforderungen erkannt. Und das deutete damals schon darauf hin, dass Russland sehr großen Einfluss genommen haben muss auf dieses Papier. Dass jetzt dieses Telefonat öffentlich geworden ist, in dem man mit großem Staunen zur Kenntnis nehmen muss, dass der US-Sondergesandte Steve Witkoff möglicherweise eine Art russischer Sondergesandter ist, denn das, was er de facto macht, ist, Putin zu beraten, Putin Tipps zu geben, wie er das Beste für sich und für Russland, für den Staat rausholen kann, der diesen Krieg angefangen hat. Das ist schon mehr als bemerkenswert und das hätte in anderen Zusammenhängen in normalen Staaten mit einer normalen Regierung zu einem Rücktritt eigentlich führen müssen. In dieser Situation ist das aber nun mal die Realität, mit der auch die Ukraine leben und arbeiten muss, mit der die europäischen Staaten leben und arbeiten müssen, weil die Abhängigkeit von den USA in dieser Frage so groß ist. Und das, was die Ukraine ja tut, ist auf diplomatischer Ebene zu versuchen, die eigenen Positionen so gut es geht deutlich zu machen, zu erklären, wo Kompromisse möglich sind und an welchen Stellen nicht. Und genau das ist ja passiert bei dem Treffen in Genf, wo sich die US-Delegation mit einer ukrainischen Delegation getroffen hat, wo auch europäische Staaten mit dabei waren. Also es passiert gerade im Hintergrund sehr, sehr viel. Da wird auf verschiedenen Ebenen miteinander geredet, um das zu erreichen, was sich alle Ukrainerinnen und Ukrainer wünschen, nämlich diesen russischen Angriffskrieg zu beenden und zu einem tatsächlichen, echten Frieden zu führen, der garantiert, dass Russland nicht noch einmal die Ukraine überfällt.
Der US-Plan hat ja in der Ukraine und in der EU massive Kritik ausgelöst. Kannst du uns vielleicht einmal sagen, um welche Punkte es da genau beiging?
Eigentlich fast alle Punkte, denn dieser Plan las sich eben so wie aus der Feder Putins. Da fanden sich sehr, sehr viele Aspekte wieder, die Russland von Anfang an gefordert hat, Aspekte, die Russland genutzt hat, auch als Lüge, um diesen Krieg anzufangen gegen die Ukraine. Da geht es zum Beispiel um die ukrainische Armee. Dieser Plan hat vorgesehen, dass sie auf 600.000 Soldaten begrenzt sein muss. Die die Ukraine hat ja schon zweimal die schmerzhafte Erfahrung gemacht, 2014, als Russland die Krim besetzt hat, die ukrainische Halbinsel, und dann 2022, als Russland die vollumfängliche Invasion gestartet hat, dass man sich nicht auf Versprechen Russlands verlassen kann. Und dann geht es natürlich um Dinge wie die Bündnisfreiheit. Die Ukraine will ja seit vielen Jahren NATO-Mitglied werden, aber nicht aus Spaß, sondern weil man sieht, die Staaten, die NATO-Mitglied geworden sind, die werden von Russland nicht angegriffen. Jetzt ist die NATO-Mitgliedschaft zwar aktuell in weiter Ferne und war ehrlicherweise in den vergangenen Jahren auch nicht sonderlich greifbar. Es gab zwar schwammige Versprechungen, aber keine richtigen. Aber die Ukraine ist ein souveräner Staat und will sich auch für die Zukunft offen halten, souverän Entscheidungen zu treffen, ohne irgendwelche Vorgaben und Einschränkungen. Und dann der letzte große Streitpunkt ist natürlich, das, was die Ukrainerinnen und Ukrainer ja tun, ist, ihr Land, ihren Staat zu verteidigen, jeden Zentimeter zu verteidigen, damit Russland nicht noch mehr Ortschaften einnimmt, nicht noch mehr Städte einnimmt, nicht noch mehr Menschen ihr Zuhause nimmt und diesen Menschen aufdrückt, wie sie zu leben haben. Und eine dieser Forderungen in diesem 28-Punkte-Plan hat ja vorgesehen, dass die Ukraine einfach ganze Städte auf ihrem Staatsgebiet in der Region Donetsk zurücklässt und Russland überlässt. Und das kommt für die Ukraine in dieser Form nicht in Frage.
Und was schlagen die europäischen Staaten jetzt vor stattdessen?
Die Europäer haben deutlich gemacht, dass die Ukraine bei allen diesen Fragen Mitspracherecht haben muss, dass aber auch die europäischen Staaten mit einbezogen werden. Da geht es zum Beispiel um die eingefrorenen russischen Gelder. Der US-Plan hat vorgesehen, dass diese Investitionen in gewisser Form den USA zugutekommen und nicht Europa. Das kam bei vielen europäischen Staaten sehr schräg an, denn am Ende geht es ja darum, die Ukraine aufzubauen und die Ukraine zu unterstützen und nicht darum, Profite für sich selber rauszuziehen. Aber da sehen wir auch wieder die Logik der US-Administration, die Logik Donald Trumps, der halt immer in Deals denkt und immer nur in Gewinnen für sich und nicht in größeren geopolitischen Zusammenhängen und Konsequenzen.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist ja aktuell durch den Korruptionsskandal im Energiesektor ziemlich geschwächt im eigenen Land. Würdest du sagen, das beeinflusst die Entscheidungsfreiheit in den Verhandlungen?
Es gibt sehr, sehr große Kritik, auch an dem ukrainischen Präsidenten in der Ukraine, dafür, dass es möglich war überhaupt, dass Leute aus seinem engsten Umfeld, dass auch Ministerinnen und Minister offenbar diese Form der Korruption unterstützt haben, möglich gemacht haben, dass Leute sich bereichert haben, während sehr, sehr viele Menschen unter diesem schrecklichen Krieg leiden, während sehr, sehr viele Menschen, die nicht viel Geld haben, viel Geld gespendet haben an die Armee und an Ehrenamtliche, die im Krieg helfen, damit dieses Land zusammenhält, damit dieses Land sich verteidigen kann. Es gab ja schon Rücktritte von zwei Ministern. Es gab Sanktionen gegen Männer, die an diesem Korruptionsschema beteiligt waren. Aber das reicht vielen nicht. Die fordern, dass Zelensky auch in seinem Präsidialamt zum Beispiel den mächtigen Leiter des Präsidialamts, Andriy Yermak, entlässt, weil sie sagen, der muss davon gewusst haben. Es gibt auch Andeutungen, dass er möglicherweise davon gewusst hat, dass die Ermittlungen laufen noch. Deshalb ist das alles noch nicht ganz klar. Also diese Konsequenzen werden innenpolitisch von ihm erwartet. Und gleichzeitig erwarten aber die gleichen Menschen, die gleiche Zivilgesellschaft, die gegen Korruption im Land kämpft, erwartet, dass der ukrainische Präsident die Positionen der Ukraine nach außen klar vertritt. Also dass er nicht auf Druck der USA irgendetwas unterschreibt, was der Ukraine, was der ukrainischen Souveränität schadet. Und in beiden Punkten ist die Zivilgesellschaft eben sehr klar und beides erwarten sie jetzt von ihrem Präsidenten. Aber zum Beispiel Rücktrittsforderungen oder irgendwelche falschen Kompromisse, das gibt es in dieser Form zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht.
Du hast ja gerade schon von Druck gesprochen. Wie groß ist der Druck denn auf die Ukraine, Zugeständnisse an Russland zu machen, sei es jetzt über Gebiete, Sicherheitsgarantien oder einen möglichen Waffenstillstand?
Der Druck ist unglaublich groß. Den Druck übt US-Präsident Trump aus und wir sehen ja, du hast das Telefonat am Anfang erwähnt, dass Teile dieser Trump-Administration Russland zuspielen, Russland unterstützen und der Ukraine damit schaden. Also faktisch die Ukraine in diesem diplomatischen Prozess sabotieren. Und das ist für die Ukraine natürlich nochmal zusätzlich dazu ein erheblicher Druck. Was die ukrainischen Diplomaten probieren, ist, so klar wie möglich, so verständlich wie möglich, die eigenen Positionen deutlich zu machen. Das Land ist ja schon zu extremen Zugeständnissen bereit. Also in der Realität, wenn wir uns das jetzt einfach nur mal rechtlich und moralisch anschauen, dann müsste Russland sich vollständig vom ukrainischen Staatsgebiet zurückziehen. Die haben gar kein Recht, da zu sein, die russischen Soldaten. Die müssten aufhören, ukrainische Städte von Ost bis West, von Nord bis Süd mit Raketen und Drohnen anzugreifen. Und sie müssten sich mindestens entschuldigen, aber über sehr, sehr viele Jahre und Jahrzehnte Reparationen zahlen, um die Ukraine wieder aufzubauen. Das wäre irgendetwas, was nah wäre an einem gerechten Frieden. Aber die vielen getöteten Menschen würde das natürlich nicht zurückbringen. Wir sehen aber in der Realität, dass dieser gerechte Frieden sehr weit entfernt ist, weil der Druck auf Russland, auf den Täter in diesem Krieg einfach nicht ausreicht. Das heißt, aus ukrainischer Sicht ist es schon ein großes Zugeständnis zu akzeptieren, diesen Krieg einzufrieren entlang der Frontlinie. Das bedeutet, dass etwa 20% des ukrainischen Staatsgebiets weiterhin vorübergehend besetzt bleiben von Russland. Der große Wunsch von Ukrainerinnen und Ukrainern ist es, die sehen, dass das militärisch nicht möglich ist, bei der gegenwärtigen Unterstützung das Land zu befreien. Aber sie sagen, wir wünschen uns einen politischen Prozess und vielleicht dauert das viele Jahre, aber wir wollen unser Staatsgebiet irgendwann wiederherstellen. Wozu es jetzt kommen muss aus ukrainischer Sicht, ist zu einem Ende des Sterbens, ist zu einem Ende der Angriffe zu kommen. Aber das wird eben seit Monaten, genau genommen seit Jahren, von Russland blockiert, weil Russland im Prinzip sagt, entweder ihr akzeptiert unsere Maximalforderungen oder wir führen einfach weiter Krieg gegen euch.
Ja, du hast gesagt, wir sind sehr weit weg von einem gerechten Frieden und im Moment geht der Krieg an der Front ja auch einfach noch weiter. Für wie realistisch hältst du es denn, dass die Gespräche jetzt tatsächlich zu einem vorläufigen Waffenstillstand führen könnten?
Genau, während wir beide sprechen, sind gerade Menschen an der Front, die beschossen werden, die andere beschießen, damit sie nicht vorrücken. Wir sehen aber auch immer so eine Kreisbewegung. Also wir haben immer diesen Vorstoß, oh, jetzt will Trump irgendwie einen schnellen Frieden. Dann gibt's Gespräche, dann versucht man einen Kompromiss zu finden. Das endet aber meistens immer damit, dass Russland sagt, nö, das sind nicht unsere Maximalforderungen, entweder die oder wir führen weiter Krieg. Das heißt, das, was sich die Menschen in der Ukraine wünschen, ist, dass man Russland einfach stärker unter Druck setzt, wirtschaftlich, aber eben auch militärisch, dass Russland nicht mehr drumherum kommen kann, zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie aufhören, in dieser Form Krieg zu führen, weil das bringt uns nicht weiter, das bringt uns nur hohe Verluste und unser Land steht kurz vor dem Bankrott. Das geht so nicht. Aber auch davon sind wir zum jetzigen Zeitpunkt noch recht weit entfernt, weil der Druck, den die USA zum Beispiel ausüben, aber auch europäische Staaten trotz der 19 Sanktionspakete immer noch nicht groß genug ist. So. Und die Hoffnung, die alle haben, ist, dass es irgendwie doch gelingt, dass es irgendwie klappt, Russland dazu zu bewegen, einem Frieden oder zumindest einem Waffenstillstand zuzustimmen.
Vassili, vielen, vielen Dank für deine Einordnung und für deine Zeit. Dankeschön.
Danke dir, danke für das Interesse.
Ey, ich habe ja tatsächlich lange Fußball gespielt. Shoutout an den SSV Grefrath, mein Heimatverein. Und ich war tatsächlich trotz meiner brasilianischen Roots kein sonderlich filigraner Fußballer und kam halt viel mehr über meine Athletik. Und habe deshalb habe ich auch den größten Teil meiner Karriere als Innenverteidiger gezockt. Und ich weiß noch ganz genau, einer meiner spielerischen Vorbilder damals in der C-Jugend war Jerome Boateng. Boateng war damals auf dem Peak seiner Karriere, einer der besten IVs der Welt und unter anderem aufgrund seiner Hautfarbe für mich als jungen POC ein riesen Vorbild. Das Bild ist aber über die letzten Jahre ganz schön gebröckelt. Jetzt hat die ARD die Doku Being Jerome Boateng herausgebracht. Darin geht es um sein Leben und seine Entwicklung von einem der beliebtesten Fußballer des Landes zu jemandem, der vor allem durch Gewaltvorwürfe in seinen Beziehungen Schlagzeilen gemacht hat. Boateng wurde nämlich 2024 wegen vorsätzlicher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin und Mutter seiner Kinder schuldig gesprochen. Ein weiteres Verfahren zu seiner anderen Ex-Freundin Kascha Lehnhardt wurde im März eingestellt. Lehnhardt hatte im Februar 2021 Suizid begangen. Kurz davor löste ein Boateng-Interview in der Bild-Zeitung eine Hasswelle ihr gegenüber aus. Genauer könnt ihr das im Podcast NDA, die Akte Kascha Lehnhardt, nachhören, der die Hintergründe ausführlich aufarbeitet. gearbeitet. Und genau mit dem Blick auf diese Vorgeschichte wird die ARD-Doku jetzt ziemlich kritisiert.
Ein großer Kritikpunkt, der in vielen Medien aufgegriffen wurde, lautet, die Doku gebe Jerome Boateng viel Raum für seine eigene Darstellung und wirke dadurch wie eine Bühne, auf der er sein Image neu ordnen könnte. So beschreibt es etwa die Süddeutsche Zeitung als Geschenk an Boateng. Und auch die Taz stellt die Frage, warum ausgerechnet die ARD ihm so eine prominente Plattform gibt. Boatengs Kindheit, seine Karriere und sein persönlicher Blick auf die vergangenen Jahre nehmen in der dreiteiligen Serie sehr viel Raum ein. Die Gerichtsverfahren und die Vorwürfe früherer PartnerInnen kommen erst im letzten Drittel vor. Und einige KritikerInnen sehen darin eine problematische Gewichtung, weil die Fälle von Gewalt dadurch weniger zentral erscheinen. Hinzu kommt, dass Boateng erst im Sommer seine Karriere als Fußballspieler offiziell beendet hat und kurz darauf ankündigte, jetzt Profitrainer werden zu wollen. Das erwähnt er auch in der Doku immer wieder. Angesichts dieser Debatte wollten wir wissen, wie die verantwortliche Redaktion das sieht und welche Überlegungen hinter der Umsetzung standen. Dafür haben wir mit Dagmar Biller gesprochen. Sie leitet die Doku-Einheit beim Bayerischen Rundfunk und war Teil der Redaktion. Einige sagen, die Doku gebe Jerome Boateng zu viel Raum und wirke eher wie Imagepflege statt journalistischer Aufarbeitung. Wie seht ihr die Kritik und was war euer Anspruch, als ihr das Projekt umgesetzt habt?
Die Doku ist alles andere als Reputationsarbeit für Jerome Boateng. Im Gegenteil, sie wirft einen differenzierten, kritischen und multiperspektivischen Blick auf sein komplettes Leben. Seine komplexe Lebensgeschichte polarisiert natürlich extrem. Wir haben sie uns in ihrer Gesamtheit angesehen, mit den unterschiedlichsten Facetten. Da gibt es viele Narrative, vom Ghetto-Kid aus Berlin zum Integrationswunderkind hin zum verurteilten Straftäter wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Und das sind nur einige Aspekte.
Was war denn für euch der journalistische oder gesellschaftliche Mehrwert, Boatengs Geschichte in dieser Form jetzt nochmal zu erzählen? Und für welches Publikum ist diese Doku gedacht?
Über den Einzelfall hinaus geht es am Beispiel Boateng um Fragen zum Umgang mit Sporthelden im System Fußball, die Dynamiken von Social Media und gesellschaftliche Erwartungshaltungen. Viele Fragen, die hier aufgeworfen werden, sind gerade für ein junges Publikum, das im Sport nach Identifikationsfiguren sucht, spannend. Die Geschichte Boatengs ist ja auch eine von falschen Projektionen, die zum Nachdenken über unseren Umgang mit AusnahmesportlerInnen und unsere Sehnsucht nach Idolen anregt. Was wollen wir in ihnen sehen und können sie das überhaupt leisten?
Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass Boateng in der Doku sehr viel Raum für seine eigene Sicht bekommt, ohne kritische Nachfragen. Warum habt ihr euch dagegen entschieden und wie habt ihr die Balance zwischen Nähe zum Protagonisten und dann eben der nötigen Distanz bei einem Fall mit Gewaltvorwürfen abgewogen?
Jerome Boateng wird keine Bühne im Sinne der unkritischen Selbstdarstellung geboten. Und es gibt natürlich auch, entgegen aller Behauptungen, eine Einordnung durch ExpertInnen in der Doku. Deswegen empfehlen wir allen, sich die Doku in der ARD-Mediathek unbedingt in Gänze anzuschauen. Wir möchten auch betonen, Herr Boateng hatte zu keinem Zeitpunkt ein inhaltliches oder gar redaktionelles Mitspracherecht und er hat auch kein Geld bekommen. Wir arbeiten stets mit dem Bewusstsein für journalistische Verantwortung und den Schutz persönlicher Rechte aller Beteiligten.
Ja, erstmal vielen Dank an Dagmar Biller für ihre Einordnung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Doku gesehen und ich muss sagen, dass ich die Kritik schon nachvollziehe und zum großen Teil auch teile. Wie geht's dir damit?
Ich würde voll gerne noch einmal so einen Begriff einordnen oder hinterfragen, der genannt wurde. Und zwar der Begriff Ghetto Kid.
Voll.
Ich finde es irgendwie nicht so ganz passend und auch nicht so ganz korrekt.
Ja, korrekt auf gar keinen Fall, weil ich meine, jeder, der die Doku gesehen hat, da geht es ja eigentlich gerade darum, dass Boateng eben nicht aus prekären Verhältnissen kommt und auch generell finde ich den Begriff Ghetto ja, das für jemand, der in Deutschland groß wird, einen sehr problematischen Begriff, ich sag mal so.
Ja, es lässt auf jeden Fall vermuten, dass ich als Berlinerin auch ein Ghetto-Kid aus Berlin bin. Aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich finde jetzt, wenn man sich den größeren Kontext anschaut, dass es gerade mega viele Dokus rauskommen, die meiner Meinung nach sehr falsch gebrandet wurden. Also besonders durch diese ganze Netflix-Ära, ne? Ich will jetzt nicht Also ich hasse es, diese Person zu sein. Ich will nicht Korinthen kackern. Aber viele dieser Formate sind ja extrem nah an den Hauptfiguren dran. Und manchmal sitzen die ProtagonistInnen ja selbst in den Produktionsteams. Und dann verschwimmt eben die Grenze zwischen journalistischer Doku und Imagefilm ziemlich krass. Und genau mit diesem Blick habe ich jetzt eben die Boateng-Doku geschaut. Für mich persönlich bleibt da einfach die Frage hängen, so ist es wirklich eine journalistische Aufarbeitung? Oder fühlt es sich stellenweise eher an wie eine Rehabilitationsgeschichte?
Nochmal zu der Trainerthematik. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sich irgendein Verein in absehbarer Zeit antun würde, Jerome Boateng als Trainer zu verpflichten. Ich meine, allein diese ganze Diskussion jetzt rund um die Dokumentation zeigt ja, wie viel medialen Backlash er mit sich bringt. Und ich sehe wirklich nicht, dass sich zumindest ein deutscher Profiverein sowas freiwillig antut. Allein die Proteste der Bayern-Fans rund um die Trainerhospitanz von Boateng beim Club waren ja schon riesig. Und da ist einfach der größte deutsche Fußballverein eingeknickt und da ging es wohlgemerkt nur um ein Praktikum.
Das ist so krass. Was mir bei dieser ganzen Sache auch einfach einen ziemlich bitteren Nachgeschmack gegeben hat, ist, dass die Doku ja ganz kurz vor dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen veröffentlicht wurde, nachdem Boateng ja nachweislich gewalttätig gegenüber von seiner Ex-Freundin und der Mutter seiner Kinder war. Diese Woche, am 25. November, war eben dieser Tag und die aktuellen Zahlen zeigen leider, wie dringend dieses Thema immer noch ist. 2024 wurde in Deutschland statistisch gesehen alle 3 Minuten eine Frau Opfer häuslicher Gewalt und alle 10 Minuten eine Frau Opfer einer Sexualstraftat. Und dabei reden wir nur von den Fällen, die überhaupt bei der Polizei landen.
Solltet ihr von dem Thema betroffen sein oder jemanden kennen, der Hilfe braucht, dann findet ihr alle Links dazu in den Shownotes. Warm-up mit Juri. Vielleicht haben es einige von euch schon gehört, beziehungsweise nicht gehört, denn am letzten Spieltag der 1. und 2. Fußball-Bundesliga kam es bundesweit in fast allen Stadien zu einem Stimmungsboykott. Ein paar Ausnahmen gab es, unter anderem auch bei RB Leipzig, aber die wollten wahrscheinlich einfach mal die lautesten Fans im eigenen Stadion sein. Ganze 12 Minuten haben die Fans komplett geschwiegen. Keine Gesänge, keine Choreos, nichts. Aber warum das Ganze? Fans demonstrieren mit dieser Aktion gegen die Maßnahmen, die auf der Innenministerkonferenz Anfang Dezember diskutiert werden sollen. Dabei soll es um umfassende Sicherheitsmaßnahmen wie die Personalisierung von Tickets, eine verschärfte Praxis von Stadionverboten oder eine ausgeweitete Überwachung in den Stadien bis hin zu Gesichtserkennung gehen. In einer Petition vom Fanbündnis heißt es, die geplanten Maßnahmen wären ein tiefer Eingriff in die Rechte von StadionbesucherInnen und Stadionbesucher. Und auch die Zahlen der Polizei zeigen, die Gewalt in deutschen Stadien nimmt seit Jahren ab. Die Sorgen vieler Fans ist deshalb, dass die Stadien, falls diese Maßnahmen wirklich kommen, zu Orten permanenter Kontrolle und Datensammlung werden könnten. Und dass der Fankultur auf Dauer echt schaden würde. Man darf dabei nicht vergessen, gerade die aktiven Fanszenen sind ein riesiger Teil dessen, was den deutschen Profifußball überhaupt so besonders macht. Volle Kurven, große Choreos, Auswärtskultur. Genau diese Atmosphäre hebt die Bundesliga international ab und macht sie überhaupt erst zu dem, was sie ist. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht. Für den nächsten Spieltag sind bereits weitere friedliche Protestaktionen angekündigt und es dürfte nicht der letzte Boykott gewesen sein.
Geschichten aus dem Paulagarten. Leute, diese Woche wurde in den USA ja wieder Thanksgiving gefeiert. Und traditionell gibt's da eben Truthahn. Einer wird gepardont, also vom Präsidenten begnadigt, was auch immer eine Riesensache ist, das seht ihr hier. Alle anderen könnten auf dem Dinnertable landen. Und als ich dann in diesem Truthahn-Rabbit-Hole im Internet unterwegs war, da bin ich auf eine ziemlich komische Info gestoßen. Und zwar, vor etwa 100 Jahren stand der wilde Truthahn richtig kurz vorm Aussterben. Abholzung, Landwirtschaft, fleißige Jäger, zack, ist blieben für ganz Nordamerika nur etwa 30.000 Truthähne. Aber dann, in den 50ern und 60ern, haben sich Wildtierbiologen, Behörden und ein paar mutige Jäger zusammengetan und gesagt, so, yo, wir müssen die Truthähne jetzt retten. Vielleicht auch aus Eigeninteresse an Thanksgiving, aber who cares? Und haben diese Truthähne eben umgesiedelt und es geschafft, dass die Truthähne jetzt einen riesigen Comeback feiern können. Also jetzt, 2025, gibt es nämlich wieder über 6 Millionen wildlebende Truthähne. Aber hier hört ihr Geschichte nicht auf. Das Ding ist nämlich, weil Truthähne extrem anpassungsfähig sind, fühlen sie sich inzwischen nicht nur im Wald wohl, sondern eben auch so in den Vororten und auf den Straßen Nordamerikas. Und wenn ich sage wohl, dann meine ich sehr, sehr wohl. Da benehmen sie sich nämlich so, als gehört die fucking Straße ihnen. Und das ist so, ist vielleicht aber witzig anzugucken, pöbeln Busse an, blockieren Autos, schüchtern Paketboten ein, die verfolgen Schulkinder, das volle Programm, und die sind tatsächlich auch ein bisschen aggressiv, glaube ich. Wir haben euch hier ein paar Videos eingeblendet, weil man kann sich das in Deutschland nicht vorstellen, von so einem riesigen Vogel verfolgt zu werden. Und trotzdem, so dreist, wie sich die Truthähne auf den US-amerikanischen Straßen auch geben, bleiben Truthähne irgendwie schon so ein richtiges Naturschutzwunder. Weil ihr Comeback uns ja auch zeigt, so, jo, wenn Menschen Herz und Mühe investieren, dann kann selbst eine bedrohte Art in voller Pracht wieder zurückkehren. Ah, und ich habe euch noch ein Thanksgiving-Rezept in die Shownotes geschrieben für Pumpkin Pie. Ohne Truthahn natürlich.
Ey, das war's auch schon mit der Folge. Paula, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Euch Happy Thanksgiving, und nächste Woche sind dann Adrian und Sissy für euch am Start. Und wie verbringst du die Zeit, bis wir das nächste Mal wieder hier sind?
Es hat mir auch voll viel Spaß gemacht, aber ich glaube, mein Sofa callt jetzt auf jeden Fall. Es gibt nämlich Things I Have to Attend to, Stranger Things ist rausgekommen, und ich liebe das über alles. Und deswegen wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende.
Ciao.
Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edel Talk, und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von einer Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.